Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasli-Frebel, ich bin stellvertretende Leiterin der Sektion für Rheumatologie und klinische Immunologie am Universitätsklinikum Münster. Wir kommen heute zu unserem zweiten Teil des Rheuma nachgefragt Podcast und zwar mit unserem wunderbaren Gast, Frau Professor Dr. Julia Seidera-Nack. Sie ist Internistin und hat die Zusatzqualifikation Ernährungsmedizin, Akupunktur, Notfallmedizin und ist auch noch Expertin in der Sigmoidokoloskopie. Wir hatten bereits eine Folge mit dir gemeinsam, Julia, wo du uns herausragend über die Aspekte Reizdarmsyndrom, Verbindungen zu entzündlich-rheumatischen Erkrankungen berichtet hast. Und es ist mir eine besondere Freude, dich zu einer zweiten Folge heute hier dabei zu haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Julia, wir hatten es bei der ersten Folge schon angeteasert. Heute geht es um verschiedene Aspekte, beispielsweise um das Mikrobiom, aber auch um die Gut-Joint-Achse. Du hast ja auch deinen klinischen Schwerpunkt im Bereich des Mikrobioms. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Begriff Mikrobiom? Das steckt jetzt in aller Munde, scheint bei allen möglichen Erkrankungen eine Rolle zu spielen. Wie kommen wir eigentlich auf diesen Trichter?
Naja, du bist nicht diejenige, die du denkst, dass du bist, weil so wie du hier sitzt, bist du nicht alleine. Klingt jetzt kompliziert, aber du bist in deinem ganzen Körper sowohl innen wie außen von Bakterien, Viren und Hefen besiedelt. Und unter Mikrobiom verstehen wir eben die Gesamtheit von all diesen Mikroorganismen plus ihrer Gene. Wenn du allein mal in deinen Darm schaust, hast du 100 Billionen verschiedene Bakterien, die deinen Darm besiedeln. Du kennst es vielleicht aus dem Sportunterricht, so Medizinbälle, so 1,5 Kilo. Das ist ungefähr so das Gewicht, was du mit dir rumträgst, was sozusagen in deinem Darm, aber auch auf deiner Haut und deinen Schleimhäuten sich so ansiedelt. Und das sind eben nicht nur sozusagen harmlose Untermieter, sondern ohne diese Untermieter könnten wir alle gar nicht leben. Also wenn wir kein Mikrobiom hätten, würden wir innerhalb von 24 Stunden sterben. Warum ist das so? Weil wir in einem Ökosystem leben. Wir brauchen die Mikroorganismen, sie brauchen uns. Wir sind also in einer Symbiose. Ohne Mikrobiom hätten wir zum Beispiel auch gar kein Immunsystem, weil wir brauchen zum Beispiel dieses Mikrobiom, um im Darm unser Immunsystem zu trainieren. Der Darm ist sozusagen das größte Trainingslager für das Immunsystem. Dazu brauchen wir aber die Bakterien, dass wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse oder zwischen Entzündung und Nichtentzündung. Und für uns in der Wissenschaft ist heute gar nicht mehr so interessant, wie viele einzelne Bakterien sind das, sondern was für eine Funktion haben sie. Weil diese Bakterien bringen natürlich auch ihr eigenes Genom mit. Also es gibt genauso viel Gene von den Mikroben wie unsere eigenen menschlichen Gene. Du siehst also, die haben schon ein deutliches Wörtchen mitzureden. Und in diesen genomischen Informationen sind natürlich Betriebsanleitungen. Das heißt, diese Bakterien produzieren Stoffwechselprodukte. Und da sprechen wir heute vom sogenannten Metabolom. Das heißt, uns interessiert vor allem, was machen diese Bakterien in unserem Körper? Welche Immunprozesse, welche Stoffwechselprozesse stoßen diese Bakterien an?
Also keine einfachen Untermieter, sondern lebensnotwendige Mitbewohner.
Lebensnotwendige Mitbewohner, die dir auch ganz schön sagen, wo es lang geht.
Sie sagen nicht nur, wo es lang geht, sondern können natürlich auch die Entwicklung von verschiedenen Erkrankungen begünstigen. Ich weiß noch, als ich damals mit der Rheumatologie angefangen hatte, dass es dann immer hieß, mediterrane Kost ist sehr wichtig, um das Rheuma gut einzustellen. Ich habe aber gar nicht richtig damals verstanden, worum es dabei geht. Jetzt mittlerweile gibt es ja verschiedene Arbeiten, die eine Verbindung zwischen Darm und Gelenke aufweisen, die sogenannte Gut-Joint-Achse. Könntest du uns darüber mehr berichten?
Also es ist ein kompliziertes Thema. Man muss sich das so vorstellen, in diesem Darm sitzen diese Bakterien und diese ernähren sich zum Beispiel von Ballaststoffen. Das heißt, ob du jetzt Ballaststoffe isst oder nicht oder welche Form der Ernährung du zu dir nimmst, bestimmt die Lebensbedingungen und die Artenvielfalt dieser Bakterien. Und wenn es gut läuft, du dich antientzündlich ernährst mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, dann hast du eine hohe Artenvielfalt und diese Bakterien haben zum einen dein Immunsystem im Griff. Das heißt, sie sorgen dafür, dass du viel Toleranz ausbildest und eben nicht zu entzündlichen Reaktionen neigst und eben nicht entzündliche Zytokine bildest. Und sie haben zum anderen natürlich auch Stoffwechseleigenschaften, wie zum Beispiel die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren, zum Beispiel Butyrate. Und wenn diese Stoffwechselaktivität der Bakterien im Gleichgewicht ist, dann sorgen diese Metabolite auch dafür, dass es im Körper eben nicht übertrieben zu Entzündungen oder Autoimmunreaktionen kommt. Das heißt, das, was im Darm passiert, wie du deine Bakterien fütterst, wie viel Artenvielfalt du hast und wie gut sie zusammen funktionieren, entscheidet darüber, was mit dem Immunsystem und damit eben auch, was in den Gelenken passiert.
Spannend. Inwiefern habe ich denn Einfluss darauf, wie ich diese Bakterien beeinflusse? Also jetzt nicht nur durch die Ernährung, könnte ich zum Beispiel Antibiotika nehmen und damit das Mikrobiom gegen eine entzündlich-rheumatische Erkrankung in Anführungsstrichen programmieren?
Naja, so einfach ist es nicht. Also wenn du Antibiotikum nimmst, hast du ja keinen gezielten Eingriff in das Mikrobiom, sondern du läufst ja eigentlich eher ein hohes Risiko, dass sehr unspezifisch dein Mikrobiom platt gemacht wird. Wenn man mal schaut, was wissen wir aus der Wissenschaft? Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir in einem sehr ländlichen Gebiet in Afrika aufwachsen, ohne Fertignahrung, eine ganz, ganz hohe Artenvielfalt im Darm haben und viel weniger Autoimmunerkrankungen und entzündliche Erkrankungen haben, als wenn wir zum Beispiel in der westlichen Welt aufwachsen mit sehr viel ultraprozessierter Nahrung beziehungsweise auch sehr hygienisch mit relativ wenig Kontakt mit Infektionen. Das heißt, das ist komplexer als nur zu sagen, Antibiotikum ja, nein. Und wir wissen auch, wenn wir viel Antibiotikum hatten, zum Beispiel in der Kindheit, kann das sogar unser Risiko für entzündliche Erkrankungen erhöhen, weil eben die Artenvielfalt damit gestört ist.
Das heißt, es gibt im Grunde genommen kein Medikament oder keine Wunderpille, mit der wir das Mikrobiom positiv beeinflussen, sondern es ist wirklich die Lebensführung selbst.
Also es gibt keine Wunderpille, aber wir können sehr viel tun über unsere Lebensführung und vor allem über das Thema Ernährung.
Jetzt ist das so, dass wir nicht immer alles mit der Ernährung gut im Griff haben, sodass beispielsweise dann auch bei einer rheumatoiden Arthritis antientzündliche Therapien notwendig sind. Diese können ja selbst auch gastrointestinale Nebenwirkungen mit sich führen. Die Frage ist, inwiefern wir das unter Kontrolle haben können, wie beispielsweise abdominelle Beschwerden unter Methotrexat.
Wenn jetzt Magen-Darm-Beschwerden unter einer rheumatologischen Therapie auftreten, müssen wir uns natürlich immer differenzieren, woher kommt das eigentlich? Also habe ich jetzt zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung, eine Gastritis, zum Beispiel durch Schmerzmedikamente, oder habe ich jetzt eine Nebenwirkung von Methotrexat, oder habe ich jetzt zum Beispiel auch andere Biologika, die mir zum Beispiel Übelkeit oder Verstopfung auslösen können. Das heißt, ich muss mir klar werden, was ist eigentlich der Wirkmechanismus dieser Nebenwirkung in dieser Form. Und wir beginnen natürlich auch zu verstehen, dass es Medikamente gibt, die zum Beispiel auch das Darmmikrobiom und die Darmbarriere beeinflussen können in einer negativen Weise. Und auch da sehen wir, dass zum Beispiel die Artenvielfalt reduziert wird oder eben auch sozusagen Leaky Gut, so eine erhöhte Durchlässigkeit mit einer Überaktivierung des Immunsystems da wäre.
Wenn wir jetzt so eine Veränderung des Mikrobioms haben aufgrund der Ernährung, aufgrund von Erkrankungen oder sogar aufgrund von Medikamenten, gibt es da beispielsweise die Option, mithilfe von Darmtherapeutika, solche E. coli, die man in Kapseln dann zu sich nimmt, das Ganze positiv langfristig zu beeinflussen?
Also da muss man sehr aufpassen, weil Probiotika ist nicht gleich Probiotika. Das heißt, wir haben ja mittlerweile einen ganz großen Markt an solchen Nahrungsergänzungsmitteln, wo uns ganz viele verschiedene Stämme angeboten werden. Aber das heißt sozusagen nicht, dass jedes dieser Produkte jetzt auch die Lösung ist. Man muss sich sehr stark überlegen, was für einen Effekt möchte man haben. Das heißt auch, welchen Stamm möchte man haben. Nimmt man ein Multispezies-Probiotikum oder ein einzelnes Stamm? Und dir nützen auch die besten Probiotika nichts, wenn du nicht gleichzeitig in der Ernährung dafür sorgst, dass du genügend Präbiotika, also Nährstoffe für die Bakterien, danach aufnimmst.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil man denkt ja, wenn man diese Darmbakterien dann zuführt, dass alles gut ist, aber wenn die aushungern, in Anführungsstrichen, dann haben wir auch nichts davon.
Und auch das ist wichtig, Probiotika können Nebenwirkungen haben. Das heißt, manche Patienten vertragen das auch nicht oder das kann Symptome auch schlimmer machen. Das heißt, das würde ich in keinem Fall empfehlen, dass man jetzt irgendwelche unspezifischen Produkte einwirft, ohne zu wissen, was man eigentlich da macht.
Ja, super, dass du das nochmal betonst, dass sie auch für sich selbst mit Nebenwirkungen einhergehen können. Du hattest schon eine Gastritis eben anklingen lassen. Eine Gastritis können wir auch beispielsweise unter NSAR-Therapie beobachten. Und wir neigen in der Rheumatologie sehr häufig dazu, weil wir ja auch dann Cortison im Einsatz haben, relativ schnell Protonenpumpenhemmer einzusetzen. Inwiefern wirkt sich das auf das Mikrobiom aus?
Also das ist für uns natürlich auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wollen wir die Gastritis behandeln oder auch verhindern unter der von dir genannten Therapie. Es ist aber durchaus so, wenn du die Magensäureproduktion wegnimmst, dass das Konsequenzen hat für die Verdauungsleistung, auch im Dünndarm. Das heißt, manche Nahrungsmittel werden nicht mehr so gut zerlegt und verdaut. Und es wird eben dann in tieferen Darmschichten von mehr Bakterien Gärungsprozesse gemacht. Das heißt, wir verschieben schon das Gleichgewicht im Darm mit dem Einsatz von PPIs. Und wir müssen damit rechnen, dass die Patienten zum Beispiel häufig entweder Fehlbesiedlungen bekommen oder auch mehr Symptome haben, wie zum Beispiel Blähungen, Völlegefühl. Das sind durchaus Nebenwirkungen. Das heißt, wir sind eigentlich kein großer Fan von so einer Langzeittherapie mit PPIs und wir kommen in der Gastroenterologie immer mehr auch von diesem automatischen Magenschutz, der immer verordnet wird, weg. Sondern wir wollen eigentlich während Kurzzeittherapien für 2 Wochen, aber dann nicht diesen Automatismus, dass das für die nächsten 10 Jahre verschrieben wird.
Ganz wichtiger Punkt. Gibt es denn da beim Mikrobiom auch spezifische Profile hinsichtlich individualisierter Therapieansätze? Das heißt, dass man weiß, dieses Profil an Mikrobiom neigt eher dazu, diese Erkrankungen zu entwickeln oder von diesen Therapien zu profitieren?
Also wir tun uns noch schwer, genau zu definieren, was ist jetzt wirklich ein super gesundes Mikrobiom, weil es einfach ein so herausfordernder Forschungskomplex ist. Was wir sagen können ist, wir wollen natürlich keine krankmachenden Bakterien drin haben, also zum Beispiel keine Clostridien, die ja sehr stark auch zu Entzündungen führen können. Wir wollen eine möglichst hohe Artenvielfalt haben. Wir würden gerne, dass das Metabolom, also die Stoffwechselaktivität auch da ist, das heißt, dass viele kurzkettige Fettsäuren gebildet werden. Und wir kennen mittlerweile auch Bakterien, die besonders wichtig sind für den Schutz der Darmbarriere, also gerade Akkermansia oder Fäkalibakterien, Prausnitzibakterien. Das alles ist aber sozusagen erst in den Anfängen und noch nicht sozusagen in der gezielten klinischen Anwendung, dass wir jetzt jeden Patienten damit versorgen können. Ich würde sagen, in den nächsten 5 Jahren ist da aber viel Musik drin, was da kommt. Also nicht nur in der Rheumatologie, in der Gastroenterologie. Zum Beispiel gibt es auch ganz tolle Studien aus der Onkologie, die uns zeigen, dass die Artenvielfalt und die Diversität des Mikrobioms auch mit darüber entscheidet, wie gut eine Chemotherapie zum Beispiel wirkt. Da kommen immer mehr Studien, wo wir auch sehen, es ist wichtig zu wissen, wie sieht es im Darm aus, bevor wir Therapien starten.
Ja, vor allen Dingen hat man ja auch beobachtet, dass Personen, die eine Chemotherapie kriegen und parallel dazu auch ein Antibiotikum aufgrund eines Infekts, ja ein schlechteres Ansprechen aufweisen. Das passt wieder auch zu deiner Darlegung. Vielen Dank dafür. Julia, wenn du jetzt eben schon angesprochen hast, dass man sich schwer tut, so gesehen das perfekte Mikrobiom zu definieren, wie macht man das dann in diesen Studien, dass man die Referenzgruppe festlegt?
Also es gibt natürlich gewisse Referenzgruppen, wo man sagen kann, ab gewissen Vielfaltslevels haben wir eine hohe Diversität, eine hohe Artenvielfalt. Wir können einzelne sagen Bakterien nachweisen, Bakterienstämme nachweisen und ihre Aktivität. Aber du wirst sehen, diese Studienlage ist sehr, sehr heterogen, weil es eben genauso schwierig ist, das genau festzulegen. Und das macht es uns auch so schwer, Studie A mit B zu vergleichen und eben vor allem dann auch im nächsten Schritt therapeutische Konsequenzen.
Also wirklich sehr viel schon jetzt dazu gelernt. Wenn wir uns jetzt nochmal dem Thema Ernährung widmen, das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte und du hast ja auch gesagt, das wird unterschätzt, was wir alles ernährungsmedizinisch da behandeln können. Wie können wir denn aus deiner Sicht vorgehen, wenn wir jetzt Patientinnen und Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis oder mit einer Spondyloarthritis haben? Was können wir denen alles empfehlen, um diese chronisch entzündliche Erkrankung auch in der Lebensführung besser in den Griff zu kriegen?
Also als erstes brauchen wir natürlich wieder eine Anamnese, wo für uns wichtig ist, herauszufinden, was hat denn der Patient eigentlich noch für Beschwerden? Ist das jetzt eher was Entzündliches oder haben wir eine Nebenwirkung von Therapien oder haben wir vielleicht auch Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, die mit reinspielen können? Das ist nochmal ganz wichtig. Wenn wir jetzt sagen, nur mal auf die Grunderkrankung schauen, ist für uns eine antientzündliche Ernährung ganz wichtig. Antientzündlich heißt eben vor allem auch pflanzenbasiert, hoher Anteil Omega-3-Fettsäuren, viel frisches Gemüse, Polyphenole, aber auch eben ein entsprechend hoher Ballaststoffanteil, weil wir natürlich mit diesen ungefähr 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag unser Mikrobiom füttern wollen. Ja, das ist relativ wichtig. Und man kann natürlich auch probiotische Lebensmittel mit integrieren. Man braucht ja nicht immer die fertigen Nahrungsergänzungsmittel, sondern wir haben ja eine ganze Reihe von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Kefir oder Dickmilch oder rote Beete oder fermentiertes Gemüse, wo von Natur aus relativ viele schützende Bakterien drin sind, die natürlich auch das Mikrobiom unterstützen können.
Und was sagst du zu Joghurtprodukten?
Also generell sind natürlich fermentierte Milchprodukte sehr gut. Wobei man dazu sagen muss, dann ist vermutlich der Naturjoghurt, der relativ wenig bearbeitet ist und nicht gesüßt ist, so wie auch Dickmilch oder Kefir, deutlich positiver. Die haben viel höheren Inhalt von Lactobacillen oder Bifidobakterien als jetzt der ultra erhitzte, verarbeitete Fruchtjoghurt mit dem hohen Zuckeranteil. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wenn wir das vergleichen wollen.
Das ist auch erschreckend, wie viel Zucker in so einem gesüßten Fruchtjoghurt drinsteckt. Also vielen Dank, dass du das auch nochmal betonst. Jetzt ist immer wieder die Frage, also wir tun uns ja beide auch mit Social Media beschäftigen, welche Ernährung das Richtige ist. Viele verdienen ja auch daran, irgendwelche Ernährungsformen zu propagieren, sei es auf bezahlten Kanälen oder Büchern. Welche Diätart oder Ernährungsart ist denn die richtige?
Also es gibt nicht die eine richtige, ja, es gibt nicht die eine richtige Ernährung für jeden, das muss man sagen. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, dass Patienten jetzt jeder Empfehlung aus dem Internet oder Social Media folgen. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema, weil die Patienten sind ja eigentlich sehr, sehr motiviert, ihre Ernährung umzustellen, aber gleichzeitig auch sehr verunsichert. Da muss man sich auch in die eigene Nase greifen. Wir geben natürlich in der Medizin auch wenig Anleitung oder gezielte Schulung dazu. Und es reicht eben nicht, wenn wir sagen, stellen Sie mal Ihre Ernährung um, sondern wir müssen natürlich schon auch viel spezifischer beraten. Und die Ernährung ist jetzt für einen Patienten mit einer Psoriasis-Arthritis eine andere Empfehlung als bei einer Rheumatoiden-Arthritis. Ein Patient mit chronischen Darmerkrankungen hat wieder andere Herausforderungen. Das heißt, da müssen wir eigentlich noch viel mehr bieten an individueller Beratung. Was man sich merken kann, pflanzenbasiert, antientzündlich, hoher Ballaststoffanteil mit möglichst wenig Fertigprodukten. Damit macht keiner was falsch. Das ist sehr, sehr gut. Und dann muss man noch ein bisschen differenzieren. Gibt es noch Unverträglichkeiten? Gibt es vielleicht auch Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe, auf die der Patient individuell reagiert? Das kann man dann eben auch tun im zweiten Schritt. Und man muss, glaube ich, auch das Thema ansprechen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Rheumatologie ist, aber bei uns gibt es wirklich viele Patienten, die mittlerweile schon Angst vor dem Essen haben und Angst haben, etwas falsch zu machen. Mhm. Also wir sehen doch auch eine ganze Reihe auch von Essstörungen, die daraus entstehen, dass die Patienten so verunsichert und schlecht beraten sind.
Ja, da hast du vollkommen recht. Der Aspekt mit wenig Fastfood oder kein Fastfood, der trifft mich leider selbst auch. Ich liebe Pommes. Aber ich weiß, dass das im größeren Ausmaß nicht so gut ist. Wir haben bei uns in der Abteilung auch eine Lipidologin, die total pragmatische Ansätze hat. Das finde ich total genial, weil ich sie dann immer frage, wenn ich auch so Tipps brauche hinsichtlich Lipidprofilen, was ich den Patientinnen und Patienten zur Ernährung noch mitempfehlen könnte. Sie ist zum Beispiel auch ein Fan von Fasten. Also nicht Fasten über mehrere Tage, aber dass man einfach ein Hungergefühl entwickelt. Wie siehst du das?
Kommt auf den Patienten an. Also ein Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, der jetzt sowieso schon ein Problem hat, sein Gewicht zu halten oder auch mangelernährt ist und wenig resorbiert, den würde ich jetzt nicht zum Fasten schicken, weil dieser Patient sozusagen nicht die ideale Person dafür ist. Aber zum Beispiel einen übergewichtigen Psoriasis-Patienten würde ich das durchaus empfehlen, weil wir wissen, das hat eben auch eine sehr stark antientzündliche Wirkung. Fasten kann auch sehr positiv sein bei Patienten, die eine Insulinresistenz haben. Das sehen wir ja auch häufiger bei den älteren Patienten. Und es gibt natürlich auch beim Fasten eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch das Scheinfasten, wo der Patient jetzt nicht vollständig darauf verzichtet, Nahrung zu sich zu nehmen, wo wir aber zum Beispiel die Lebensmittelmenge oder auch die Art der Lebensmittel sehr deutlich reduzieren und auch konkretisieren. Das heißt, da versuchen wir eigentlich schon mit dem Patienten das Konzept auszuarbeiten, was eben für ihn passt. Und ganz, ganz wichtig, viel, viel wichtiger als dieses kurze Fasten einmal die Woche, ist es, dass langfristig das Konzept stimmt. Ja? Also was wir nicht wollen, ist, dass die Patienten sagen, so, jetzt habe ich eine Woche gefastet, jetzt ist alles gut, sondern wir brauchen ein Ernährungskonzept, was sie gut im Alltag umsetzen können, was pragmatisch ist, was kostengünstig ist und was sie ohne das Gefühl, ständig auf einer Diät zu sein, umsetzen können mit einer hohen Lebensqualität.
Bei dieser ganzen Unsicherheit, die aufgrund verschiedener Inputs, also Social Media oder irgendwelchen Büchern dann verbreitet wird, besteht ja auch ein großes Risiko, dass beispielsweise Tests propagiert werden, die ja gar nicht medizinisch untersucht sind. Ich kenne da so Stuhltests, wo man einfach die Stuhlproben per Post irgendwo hin verschickt und dann kriegt man so eine Analyse, wie das Mikrobiom ausschaut und dann werden einem Supplements verkauft, damit das Mikrobiom aufgebaut wird. So sieht sicherlich nicht der Alltag in deiner Praxis aus. Wie gehst du denn eigentlich konkret vor, wenn du jemanden hast mit gastrointestinalen Beschwerden und du willst jetzt mithilfe von Ernährung, Lebensstiländerungen das Ganze in den Griff kriegen?
Ja, es ist ganz wichtig, dass du diese Kultur des häufigen Testens ansprichst, weil da gibt es nicht nur die Stuhltests, sondern viele Patienten kommen ja dann auch mit ganz umfangreichen Bluttests, wo festgelegt wird mit vielen roten Balken, was sie quasi nicht vertragen. Immunologisch sind das meistens IgG-Tests, die man eben auch immunologisch gar nicht so verwerten kann. Das heißt, der Patient bekommt suggeriert, dass er eine Allergie hat, die hat er aber gar nicht. Ja? Also das Wichtigste ist erstmal Aufklärungsarbeit und das Allerwichtigste für mich ist, dass der Patient für 2 Wochen ein Ernährungsprotokoll führt, das also wirklich aufschreibt, was er isst und wann er Beschwerden hat und dass wir dann gemeinsam auch durchgehen und besprechen, wie sozusagen die grundsätzliche Ernährungsweise. Gibt es einen Hinweis darauf, dass er eine Intoleranz hat? Gibt es einen Hinweis darauf, dass er eine Allergie hat? Und dann eben auch vor dem Hintergrund der Grunderkrankung, was können wir tun, um mögliche Trigger rauszunehmen? Stichwort Pommes. Oder eben auch, was können wir tun, ohne großen Aufwand, dass er manche Ernährungsgewohnheiten durch gesündere Alternativen auch ersetzen kann?
Das mit dem Tagebuch, das ist ein guter Hinweis, den ich auf alle Fälle auch mitnehmen werde. Weil häufig, wenn man dann die Betroffenen vor sich sitzen hat und fragt, was sie so essen oder ob sie sich gesund ernähren, dann kommt ja. Aber ich glaube, wenn man sich das aufschreibt oder ich mir das aufschreiben würde, dann würde ich merken, wie häufig ich Pommes dann gegessen habe. Du hast es ja schon angesprochen gehabt, eine gute Anamnese, aber eben auch die Interdisziplinarität spielt eine ganz wichtige Rolle. Was ist denn für dich die beste Verbindung zwischen Rheumatologie, Gastroenterologie und Ernährungsmedizin? Wie setzt du das um?
Auf ganz unterschiedliche Weise. Also ich bin sehr dankbar über jede rheumatologische Beratung, die ich bekomme, wenn wir Patienten haben, die eigentlich ein Gastroproblem haben, aber eben auch Gelenkprobleme. Da brauche ich dann eure Hilfe, dass man auch besser einordnen kann, um was genau handelt es sich jetzt hier oder was wäre die beste Therapieoption. Und gleichzeitig ist es für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil wir viele Patienten aus der Rheumatologie haben, dass wir sozusagen uns gut auskennen mit diesen Erkrankungen, um dann eben auch ernährungsmedizinisch beraten zu können, um einfach auch sagen, wirklich konkrete Hinweise zu geben, wie wir Einfluss auf das Krankheitsgeschehen nehmen können, aber eben auch, um Malnutrition zu verhindern, weil das darf man auch nicht unterschätzen. Viele dieser Patienten essen eben auch schon so reduziert und haben dann die Gefahr auch von Mangelzuständen.
Gibt es da einen Fall, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo man eigentlich so gesehen den Aspekt Ernährung unterschätzt hat und alles hing eigentlich am Schluss daran?
Also was ich immer wieder sehe, was mich schockiert, ist, wie viele Patienten kommen eben mit diesen besagten bunten Bildchen, mit den vielen Tests und wirklich das in Ordnerweise, die sie teilweise auch als Selbstzahler mit viel Geld investiert haben. Das sind nicht nur Heilpraktiker, das sind auch ärztliche Kollegen. Und am Schluss können wir mit einem Bluttest rausfinden, die Patienten haben eine Zöliakie. Ja, also das Naheliegendste, sozusagen zu den Basics gehört, aber eben so oft verpennt wird, dass wir dann eben auch sehen können, eigentlich wäre es ganz einfach gewesen. Und der Patient hätte eben nicht diese 50 Tests machen müssen und vor allem nicht die letzten 3 Jahre sich so einschränken müssen. Und das gilt, glaube ich, für viele dieser sagen Sonderdiäten, die da draußen kursieren. Die sind alle nicht darauf angelegt, das längere Zeit zu machen, sondern eigentlich auch zum Beispiel das FODMAP-Thema. Das Low-FODMAP-Diätkonzept ist darauf ausgelegt, dass man für 6 bis 8 Wochen ausprobiert, was vertrage ich, was nicht. Da draußen gibt es aber ganz, ganz viele Patienten, die das als andauernde Ernährungsform gewählt haben, aus Angst, etwas falsch zu machen. Und ich glaube, da müssen wir einfach viel besser diagnostizieren und viel konkreter werden.
Du hast ja auch in der ersten Folge bereits über Komplementärmedizin gesprochen. Gibt es da auch bestimmte, ich sag's mal so, Supplements, die du empfiehlst?
Also ich glaube, sowohl für eure rheumatologischen Patienten als auch für unsere gastroenterologischen Patienten sind zum Beispiel ein hoher Vitamin-D-Wert relativ wichtig. Wir haben eben auch oft Patienten, die Vitamin-B12-Mangel haben, weil sie eben nicht so gut resorbieren können. Und gerade weil du vorher das Thema PPIs nochmal angesprochen hast, auch das darf man nicht unterschätzen. Eine dauerhafte PPI-Gabe kann eben auch zu einem Vitaminmangel führen. Das heißt, bei manchen Patienten sehen wir da auch, dass sie Magnesium- und Kalziummangel haben. Das heißt, wenn wir solche Medikamente verordnen, sollten wir uns auch mit den Konsequenzen vertraut machen.
Vielen Dank, Julia, dass du das nochmal so betont hast. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich möchte auch auf unsere Podcast-Folge Komplementärmedizin kompakt hinweisen, wo Sie noch viele weitere spannende Aspekte erfahren. Julia, wenn wir uns jetzt das Ganze nochmal vor Augen führen, also wir haben einen Mix aus Fehlinformationen, Ängsten, Unwissenheit, auch weil wir noch nicht ganz so viel über das Mikrobiom, über die Rolle des Darms bei entzündlichen Erkrankungen wissen. Wie können wir denn in diesem ganzen Dschungel an Patientenängste, Unwissenheit, noch ungeklärte Aspekte, wie können wir uns da als Ärztinnen und Ärzte am besten durchwursteln?
Ich glaube, indem wir zusammenarbeiten. Indem wir eben aufhören, uns selbst durchzuwürsteln, sondern indem wir sozusagen zusammenarbeiten, indem wir auch voneinander lernen, so wie wir es in diesem Podcast auch machen. Ich finde das ganz super, dass wir sozusagen hier auch über die Fächergrenzen hinweg uns drüber unterhalten und dass wir uns auch auseinandersetzen damit, was die Patienten wirklich beschäftigt. Denn mir geht es oft so, ich kapiere erst später, wie viel Ängste oder wie viel Informationen durch Social Media entstanden sind. Genaue Nachfragen, woher kommen diese Informationen, was ist denn bereits gemacht worden? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil diesen Punkt dürfen wir, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Julia, wir befinden uns jetzt so langsam am Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Das war so spannend, dass wir sogar 2 draus gemacht haben. Aber alles Gute hat auch sein Ende und somit müssen wir zu den abschließenden Worten kommen. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss in Hinblick auf Mikrobiom und Ernährung und chronische entzündlichen Erkrankungen noch mit an die Hand geben?
Ich würde Ihnen mitgeben, keep it simple. Es ist gar nicht so schwierig und man braucht auch nicht 1000 Tests, sondern wie gesagt, wenn wir das ganze Thema ultraprozessierte Nahrung weglassen, uns darauf besinnen auf eine mediterrane Kost, pflanzenbasiert, mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, dann machen wir schon sehr, sehr, sehr viel richtig, was das Mikrobiom angeht. Das heißt, wir brauchen dann auch nicht die 1000 Zusatzstoffe und 1000 Tests, und das ist eine sehr, sehr gute Basis. Und wenn das allein nicht ausreicht, dann können wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Aber ich glaube, man da muss auch die Angst verlieren, dass man da jetzt so viel falsch macht und dass es nur diese eine spezielle Diät gibt, die das alles lösen wird.
Ganz, ganz wichtig, Medizin ist nicht immer schwarz und weiß, sondern hat verschiedene Grautöne. Vielen Dank, Julia. Die Ernährungsmedizinerin meines Vertrauens. Wirklich toll, dich heute dabei gehabt zu haben. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das war unsere Podcast-Folge zu den Themen Mikrobiom und der Gut-Joint-Achse. Ich hoffe, Sie konnten spannende Aspekte mitnehmen. Ich konnte das auf alle Fälle. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dazuschalten zu unserer nächsten Podcast-Folge Rheuma nachgefragt. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Bis dann.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.